alles könnte anders sein.
Die große Gala der niederen Instinkte mit Jan Off und Herrn Hagestolz. Yeah.
Ja, wir haben einmal eine Sendung gehabt, da haben wir aufgenommen. Eine Stunde, glaube ich, oder länger. Ja. Und haben dann festgestellt, nee, wir haben doch nicht aufgenommen. Ja, das war richtig scheiße.
Ja.
Weil du führst das Gespräch ja nie wieder so, weißt du, das ist einfach nicht. Der ist ja irgendwie, fehlt da was.
Erzähl den Witz nochmal.
Der Überraschungsmoment und dieses Neugierige, das war bisher unser größter Misserfolg. Ah, ja. Ein bisschen hat es immer noch geknackt. Egal. So, los geht's. Fangen wir gleich an? So, liebe Leute, heute ist alles anders. Heute geht es Schlag auf Schlag.
Heute könnte nicht alles anders sein. Heute ist alles anders.
Wunderbares Wortspiel. Unser Gast hat uns kurz vor der Aufnahme mitgeteilt, dass er bald wieder los muss. Das wussten wir nicht. Und demgemäß gibt es heute kein Vorgeplänkel. Wir reden nicht über Hagis Frisur. Wir reden nicht über meine Gesundheit. Wir reden nicht darüber, dass ich zum ersten Mal seit Monaten trockenen Fußes hierher gekommen bin.
Das stimmt.
Das wird heute nicht erwähnt, weil es keine Rolle spielt. Ja, sondern wir stellen gleich den Gast vor. Möchtest du das übernehmen, mein Lieber?
Nee.
Gut, dann mache ich das wie immer. Erstmal Prost, ja, Prost in die Runde. Heute ist bei uns Matthias Grimme, seines Zeichens unter anderem Herausgeber des BDSM-Magazins Schlagzeilen und natürlich darüber hinaus noch ein Mensch mit vielen anderen Funktionen, Hobbys und Interessen. Darüber reden wir gleich. Erstmal schön, dass du da bist, mein Lieber. Ja. Wohlsein. Ja.
Lustige Atmosphäre hier. Ja. Sowieso schon mal mehr Spaß als viele von den anderen Podcasts, die ich schon gemacht
habe. Ist es so? Geil, dann beenden wir das jetzt, bevor wir noch.
Ja, bevor wir es noch versauen.
Ja. Ich finde es ja schon mal schön, du trinkst, das darf man den Leuten draußen sagen, du trinkst Wasser, aber mit Kohlensäure und du rauchst. Und das ist genau, finde ich, das, wie man sich so ein. Ja, Menschen deines Schlages vorstellt, streng gegen andere, streng gegen sich selbst.
Ne? Ja, das ist aber nur, das täuscht, weil irgendwie, ich habe ja vor, mit meiner Frau nachher noch einen Drink zu nehmen.
Ach so, das ist es.
Genau.
Ach so, na toll, so viel zu meinen Vorurteilen. Ja, direkt ja schon wieder gegen die Wand gefahren. Ja. Ich finde, wir sollten heute so anfangen, weil das interessiert mich als schreibender Mensch am allermeisten, bevor wir auf vielleicht das Thema BDSM noch kommen. Schlagzeilen, das ist doch, wenn ich das richtig weiß, ein Printmagazin.
Richtig,
ja?
Richtig.
Ich möchte auch sagen, dass ich tatsächlich mal, und das ist schon sehr lange her, glaube ich, eine Ausgabe in die Finger bekommen habe. Irgendwo in einem Zusammenhang, wo es eigentlich gar nicht gepasst hat, also auf einer linken Buchmesse oder so, also auf den ersten Blick nicht gepasst hat. Ne?
Ja.
Damals war die linke Szene noch nicht so sexpositiv wie heute, sondern es war ja wirklich dann so eine theorielastige Kacke. Aber da lag das irgendwie rum. Ey, wenn das weiter rauscht, dann flippe ich aus. Oder die Leute müssen das einfach draußen... hört man nicht mehr gut. Es rauscht nämlich schon wieder, also bei uns in den Ohren. Jedenfalls hatte ich eins in den Händen. Ich habe das, glaube ich, auch tatsächlich durchgearbeitet, durchgelesen. Kann mich an den Inhalt nicht erinnern, weiß aber noch, dass das Cover ultra schlecht gezeichnet war, was mir aber wiederum gut gefallen hat, weil das eben so handmade gewesen ist. Du musst uns jetzt erstmal erzählen. Das wird aus den 90ern gewesen sein. Du musst A erzählen. Seit wann gibt es das Heft? Zweitens, in welcher Auflage, falls du es verraten willst? Und drittens, wie schafft man es im Jahr 2024, ein Printmagazin zu betreiben, zu drucken, das offenbar noch finanziell was einbringt, also noch nicht eingestellt werden musste aufgrund von roten Zahlen. So.
Also man kann das ganz einfach sagen, ne? Das Ganze funktioniert seit irgendwie kurz nach den Nullerjahren funktioniert es mit Selbstausbeutung.
Okay.
Das heißt, Leben kann, also wir sind jetzt nur noch zu zweit, die halt den Caron Verlag machen, der die Schlagzeilen rausgibt und auch unsere Bücher.
Falls die Leute das nachgucken wollen, Caron dann mit C oder mit K?
CH.
C-H-A-R-O-N.
Ja, das ist der Fährmann der griechischen Mythologie.
Ah, okay. Ne? Wieder was gelernt.
Ja.
Schreib's gleich ins große Heft der Weisheiten, Hagi. Ja, ne?
Also geben tut es uns seit 1988.
Alter, das ist ja richtig. Das sind ja 36 Jahre.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, okay.
Und Wir hatten in den 90er Jahren, hatten wir dadurch, dass wir so die Möglichkeit hatten, bei Hans Meiser zu sitzen, rote Couch-Geschichten und so weiter und so weiter, hatten wir ziemlich viel gute Promo.
Ja.
Kostenfreie.
Ja.
Und, also beziehungsweise bezahlte. Und das hat dazu geführt, dass wir unsere Auflage von den, allererste Auflage waren 133 Hefte oder so, lag am Kopierabo. Wir haben es ja relativ, glaube ich,
das ist so ein bisschen wie bei uns.
Ja, genau, ja, das war so das typisch, ist, ne? typisch irgendwie so Schülerzeitung-mäßig. Ja. Ne? Ja,
so von Klaude, der Szene für Klaude, die Szene, so Klaude, wahrscheinlich. Ne?
Genau, ja. Es, so, ne?
So fancy-mäßig, ja.
Genau,
ja.
Und dann haben wir aber angefangen, irgendwie, je, als die Auflage stieg, irgendwie zu professionalisieren. Früher haben wir alle Geschichten immer gemeinsam gelesen und alle Bilder gemeinsam ausgesucht und das war einfach nicht mehr zu machen. Wir haben dann irgendwie so vor 30 Jahren etwa festgestellt, dadurch, dass wir Abos verkaufen, dass Kunden eben halt anrufen und dass es schlecht ist, wenn es nur eine Privattelefonnummer gibt, unter der sie anrufen können, dass wir also irgendwie einen Raum brauchen, wo wir irgendwie so auch die Aktenordner und die älteren Auflagen lagern können und so weiter. Und dann haben wir das erste Mal ein Büro gehabt. Und da ich zu der Zeit gerade gekündigt hatte in meinem nach 15 Jahren Psychiatriearbeit, war ich quasi der, den sie alle angeguckt haben, der das Büro macht.
Ja.
Deswegen heißt der Verlag auch offiziell Karon Verlag Grimme KG, nicht weil ich so ein Toller bin, sondern weil ich halt gerade...
Einer musste seinen Namen dafür zur Verfügung stehen.
Ja, okay. Und wir haben irgendwie in den 90er Jahren haben wir Auflagen gehabt von 7.500.
Ja.
War es richtig viel, wir haben gut damit Umsatz gemacht, wir haben viel Geld verdient, so, und ist es dann eben mit den Nullerjahren und dem Niedergang der Printmedien eben ja nicht nur bei uns, sondern überall, ist es bei uns auch immer weniger geworden. Wir sind jetzt bei einer Auflage von 1300, 1500.
Ja, aber
ist ja immerhin noch.
Ja, wir haben ungefähr etwa die Hälfte der Auflage geht an Abonnenten.
Ja.
Das ist das, was gut für uns ist und was uns den Arsch rettet. Wir verkaufen also Monat für Monat von dem SM-Handbuch und dem Bonnet-Handbuch irgendwie so viel, dass das irgendwie, und das Geld bleibt halt im Verlag. Es ist also, wir haben irgendwann den Deal gemacht, dass wir gesagt haben, alles, was im Rahmen der Verlagsarbeit entsteht, bleibt im Verlag. Das heißt, ich kriege keine Tantiemen für die Bücher, die ich geschrieben habe, keine Honorare, sondern der hält diese Umsätze, die wir damit machen, die halten unter anderem den Verlag am Leben.
Und ihr habt offenbar da mal zwei Handbücher verfasst, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich habe irgendwie angefangen, das erste Handbuch ist das SM-Handbuch von 1996 und das zweite ist das Bonnet-Handbuch von 1998. Es gibt dann irgendwann, gab es dann noch ein SM-Handbuch Spezial, wo es irgendwie so Leute, die in bestimmten Bereichen mehr Ahnung hatten als ich, da habe ich mir dann Autorinnen und Autoren gesucht. Und dann gibt es auch noch das SM Spezial 2, das ist das sogenannte Session-Kochbuch. Da sind einfach beispielhaft Sessions. Also du willst irgendwie eine Klinik-Session machen, wo alles zum Thema Klinik und wie ziehst du das auf? Oder du willst irgendwie eine Session machen mit Hauen, wie ziehst du das auf? Mhm. Also nicht Sicherheitstipps, sondern also wie inszenierst du das?
Ja. Wie so eine Regieanweisung praktisch, ja? Wie so ein
quasi
Drehbuch.
So, ja, eben nicht Drehbuch, aber das ist einfach geschrieben so, wie das jemand, der das macht, machten würde.
Okay.
So,
okay.
Ob also du dich dann daran hältst, darum geht es ja gar nicht, sondern damit du eine Idee hast.
Ja.
Ne? Das Setting und
genau.
Aber diese das Bondage-Handbuch und das andere, das verkauft ihr heute noch. Das hat also
wir verkaufen alles, aber das sind beides Longseller.
Ja.
Das heißt, wir sind bei beiden jetzt dicht an einer 100.000er Auflage.
Wow, das ist für so einen kleinen Autor ja auch regelmäßig träume, weil auch das auch immer noch nachgefragt wird. Ist ja auch ein Kompliment.
Ja.
Und das musstet ihr gar nicht aktualisieren. Das hat
doch. Wir haben es das SM-Handbuch habe ich irgendwie, ich glaube, vor 6 Jahren aktualisiert. Mhm. War sehr verblüfft darüber, dass dieses uralte SM-Handbuch zwar von den Fotos sehr 90er war.
Ja.
Da haben die Leute auch drüber gemeckert dann auf Amazon.
Okay.
Aber irgendwie im Großen und Ganzen inhaltlich wenig sich verändert hatte.
Okay.
Obwohl ich deutlich mehr als 20 Jahre mehr Erfahrung hatte.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also ich habe damals wirklich ein gutes Buch geschrieben.
Ja, großartig.
Das
darfst du auch mal so sagen. Das ist auch richtig so, dass du das hier so in der Öffentlichkeit mitteilst. Da soll man nicht zu bescheiden sein mit seinen eigenen...
Nein, finde ich auch. Also Ich meine, dass der Vorteil irgendwie, es geht ja bei SM eben nicht nur um die körperliche Sicherheit, sondern es geht auch um emotionale Sicherheit. Es geht eben halt darum, wie man miteinander umgeht, was cooles miteinander umgehen ist und was scheiß miteinander umgehen ist. Und ich bin ja eigentlich gut gewappnet in dieser Schreiberei von diesen Sachen reingegangen, weil ich zum einen ja, mein erster Beruf ist Krankenpfleger, das heißt, ich habe ziemlich viel Ahnung von Medizin, von Anatomie und so weiter. Und zum anderen eben halt Sozialarbeiter, und als Sozialarbeiter habe ich irgendwie eine ganze Menge Ahnung von irgendwie psychischen Geschichten und so weiter, ne? Und habe ja eben halt im Rahmen meiner Psychiatriearbeit habe ich natürlich auch therapeutische Ausbildung und so weiter gemacht.
Ja.
Und das ist natürlich ein gutes Maß an Dingen, wenn man irgendwie was schreibt, was eben nicht nur man nehme einen Stock und mache Peng, Peng, Peng.
Ja, schon klar. Hast du beide Ausbildungen im Hinblick auf deine sexuelle Präferenz begonnen? Nein, das war Zufall. Das hat einfach am Ende gepasst.
Ursprünglich wollte ich Tischler werden, dann hat mir mein
Lehrherr... Gut, hättest du Andreaskreuz Sebastian können. Ja, hätte auch gepasst, ja.
Genau, hätte ich dann machen können später. Aber ich wusste sehr früh, dass ich was mit dem Thema laufen habe. Also ich wusste schon mit 5, 6, dass ich irgendwie seltsame Wünsche habe. Bis zur Pubertät wollte ich auch gerne Märtyrer werden, also quasi die andere Seite.
Ach, wie Hagi, das ist ja interessant, da habt ihr was gemeinsam. Ja?
Sagt ihr, der heilige Sebastian hat mich immer sehr fasziniert. Der heilige Sebastian ist ein Märtyrer, der immer abgebildet wird, irgendwie sehr lasziv an irgendwie fast nur einen Lendenschurz,
mit
Pfeilen durchbohrt. Das fand ich sehr aufregend.
Ah, okay, alles klar, interessant. So, und
das
interessant.
In der Pubertät hat sich das geändert, dann wollte ich lieber irgendwie andere zu Märtyrern machen.
Ja, okay, verstehe. Lieber römischer Legionär werden, der den Nagel da durch den Fuß treibt. Ja.
Genau.
Aber demgemäß hätte es ja sein können, dass du dann schon deine Berufsausbildung gezielt, aber das hatte nichts damit zu tun.
Also mein Lehrherr hat damals gesagt, Matthias, du hast romantische Vorstellungen vom Tischlerhandwerk, ich glaube, das wird nichts. Mhm. Die einzigen beiden Lehrtischlereien, die es gibt, die das, was du gerne machen möchtest, machen, sitzen irgendwo im tiefsten Schleswig-Holstein und im tiefsten Bayerischen Wald.
Okay.
Möchtest du da hin? Und ich so, nee, lieber nicht.
Bist du Hamburger eigentlich? Weil der,
ja.
Du bist in der Großstadt also geboren.
Bin echt hier verwurzelt.
Ja.
Naja, und dann habe ich eben halt Krankenpfleger gemacht, habe da irgendwie mich sehr schnell nach dem Examen entschieden oder schon vor dem Examen dafür entschieden, dass ich Psychiatrie super spannend finde und habe dann in der Psychiatrie gearbeitet und habe dann irgendwann, weil ich keinen Bock hatte auf viel arbeiten, ich habe wollte eigentlich immer viel Spaß im Leben haben, das war schon immer mein Plan.
Ja.
Und
da haben wir was gemeinsam.
Ja. Halbtags gearbeitet.
Ja.
Und das war als im Tagdienst war es dann immer ein bisschen knapp. Und dann habe ich gesagt, gehst du in den Nachtdienst? Das habe ich eine Weile gemacht. Habe halt festgestellt, dass es mir nicht so gut tut, irgendwie gegen Biorhythmus zu leben.
Das ist für jeden Menschen sehr ungesund.
Genau. Ja, ich hab,
nein,
ich
nicht hab, für mich. Für mich wäre das das Richtige, ehrlich. Ich schwöre es. Aber egal. Ja.
jedenfalls war es so, dass ich zu der Zeit habe ich Männerarbeit gemacht, also emanzipatorische Männerarbeit, also nicht den Scheiß, was heutzutage teilweise gemacht wird, so, ja, wir Männer sind Opfer, die Frauen sind böse. Nein, also nicht so.
Ja.
Und dann hat einer von meinen Männergruppenfreunden irgendwie gesagt, du Matthias, dann studier doch einfach, wenn du irgendwie dich finanziell eine Etage höher begeben möchtest. Mhm. Und ich so,
das heißt, das war in deiner Freizeit? Das war diese Männergruppe habt ihr so in der
Freizeit?
Ja.
Also wir haben irgendwie, also es war irgendwie auch relativ groß. Damals zu der Zeit gab es eine ganze Menge.
Ich kann mich erinnern, ja.
Und wir haben auch hier in Hamburg irgendwie 3-mal Männertage gemacht. In Berlin gab es große Männertage, in anderen Städten auch. Es gab auch zu der Zeit, gab es auch 2 Männerzeitschriften. Das eine war eine Berliner Zeitschrift, das andere war eine aus dem Ruhrgebiet. Der Hermann, die falsche Stimme im Männerchor, die war aus Berlin, ne? Passt da irgendwie von.
Schön. Sehr schön.
Die aus dem Rhein, aus dem Ruhrgebiet, die haben eher so von Mann zu Mann. Ne?
Ja.
Ja, nicht ganz so schön. Passt aber vielleicht. Auch.
Ja, also war eigentlich ganz gut.
Hat dann ein paar abgeholt, die vielleicht nicht so. Ne?
Genau. Wobei das lustig ist, in der Zeit habe ich schreibe schon lange und in der Zeit habe ich irgendwie dann zwar auch 2 Bücher geschrieben. Das eine hat sich sehr gut verkauft, das andere nicht so gut für die Rowohlt-Mann-Reihe, die es damals gab.
Ah,
unter anderem, also das, was sich gut verkauft hat, war die käuflichen Träume, Erfahrungen mit Pornografie.
Ja.
Hatte ich irgendwie eine ganze Menge, also ich habe sehr viel geschrieben und dann noch alle möglichen anderen Autoren. Und dann gab es noch die
ungleichen Brüder. Das war ein Sammelband oder wie?
Mhm, genau, ja. Mhm. Und dann gab es irgendwie halt die ungleichen Brüder. Das war über das Verhältnis von Schwulen und Heteros.
Aha. Mhm.
Ja. Habe ich zusammen mit einem sehr bekannten Berliner schwulen Journalisten gemacht, das Buch. Und das kam aber genau so raus, dass gerade die AIDS-Hysterie losging.
Mhm.
Und da haben die Schwulen irgendwie so gesagt, Heteromänner, Heteromänner, ich habe andere Sorgen. Mhm. Heteromänner haben gesagt, AIDS.
Ja, ja.
Und deswegen ist das Buch leider gefloppt, okay. Obwohl es eigentlich ein sehr gutes Buch ist.
Okay, jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt, wo dein Freund sagt, studier das doch einfach.
Genau, dann habe ich eben halt dann studiert und Sozialarbeit und habe dann irgendwie nach dem Examen habe ich irgendwie halt mein Anerkennungsjahr in der Behörde gemacht für junge, psychisch kranke Menschen in der Abteilung. Also Landesamt für Reha hieß es damals. Und bin dann in eine Beratungsstelle gegangen und habe da irgendwie 7 Jahre gearbeitet. So Beratungsstelle, Café für chronisch psychisch Kranke.
Okay.
Und kam dann irgendwann sehr zufällig, sehr lustig. Ich war auf dem Flohmarkt hier irgendwo auf St. Pauli und hatte mir ein Buch gekauft von Eric van Lustbader, Der Ninja. Und die Geschichte fängt an, ist ein Thriller, die Geschichte fängt an damit, dass der Protagonist zu seinem Chef geht und sagt, ich will kündigen. Und der Chef sagt, wieso, willst du mehr Geld? Nee, will ich nicht. Ja, aber du machst die Arbeit doch gut. Ja, weiß ich. Und wieso willst du dann aufhören? Die Arbeit tut mir nicht mehr gut.
Ah.
Und in der Situation macht es bei mir Klicke, die Klage, die Klage, die Klage. Dann bin ich nach Hause gegangen. Habe meine Kündigung geschrieben, habe irgendwie meine Frau angerufen und habe gesagt, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe gerade meine Kündigung geschrieben. Und
ah, das so. Sind doch die Momente, oder? Das sind doch die Momente, können wir nur genau. empfehlen. All unsere HörerInnen da draußen können wir nur anempfehlen. Ja,
ja genau.
Nicht zu spät kündigen, ja.
Und und dann habe ich irgendwie zu der Zeit, dann kam dann irgendwie, ja, willst du nicht eine halbe Stelle machen für die Schlagzeilen? So. Und inzwischen ist es so, dass, also ich meine, ich bin ja nicht mehr taufrisch, meine Kompagnette Geli ist jetzt auch 70 geworden.
Ja.
Und wir hatten irgendwie vor einem anderthalb Jahren, zwei Jahren irgendwie gesagt, wir wollen das irgendwie alles ein bisschen runterfahren. Wir haben irgendwie einen Laden gehabt mit 170 Quadratmeter.
Wow.
Mit irgendwie halt, weiß ich nicht, fast 1000 Buchtiteln, die irgendwie zu dem Thema BDSM passten. Jede Menge Spielzeug und so weiter. Und wir haben dann gesagt, gut, das müssen wir verkleinern. Weniger, 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 damit wir jetzt viel arbeiten müssen. Und Geli sitzt jetzt in irgendwie in einem Office, auch hier immer noch auf St. Pauli. Der Verlag war auch auf St. Pauli. Mit 40 Quadratmeter, mit Lager. Und die macht irgendwie Buchhaltung und Versand und so weiter.
Mhm.
Und ich sitze bei mir zu Hause und mache irgendwie halt das Magazin.
Das heißt, ihr vertreibt das Zeug dann nur noch online oder kann man da auch noch reingehen?
Man kann auch.
Wie heißt denn der Laden?
Wollen wir doch gleich mal das ist halt machen. Der Caron Verlag, ne?
Ach so, das steht auch so.
Ja, das ist, und wir sitzen welche passenderweise
ist
das, bei
ist mir noch nie aufgefallen.
Guten Großhändlern, nämlich dass die mit als allererstes an uns geglaubt haben und damals das verkauft haben, Universal Bild und Ton. Ist ein Großhändler in der Bernstorffstraße und wir sitzen quasi drunter im Subterranean.
Ah, den kenne ich. Der ist,
da kommt es raus, ne? Er kennt den Laden, ne?
Nein.
Zeig mal die Plastiktütensammlung.
Nein, ich habe mich nämlich immer gewundert, was das ist. Da habe ich mal gegoogelt, weil ich gerne mal gegenüber in dem Kino bin.
Ah ja.
In das ist aber schräg gegenüber, ne?
Ja.
Hier keine Nordgespräche.
Direkt gegenüber ist ein Kindergarten, das stimmt. Aber schräg gegenüber, ja.
So, das heißt, ihr seid also mittlerweile dann doch schon in der Moderne angekommen, indem ihr also Onlinehandel.
Das machen wir schon lange. Also als es die Verkaufszahlen runtergingen, haben wir halt quasi eben nicht nur unseren eigenen Kram gekauft, sondern haben angefangen, auch andere Sachen zu verkaufen. Grundspielregel war immer und ist auch nach wie vor, wir verkaufen nur das, was einer von uns oder gute Freunde gut finden.
Ah, das ist toll.
Also wir das sind nicht Amogeli oder ja, sonst irgendwie toll. So. Ne?
Weil man dann weiß, wenn man was kauft bei euch, es hat zumindest einem mal irgendwie gefallen.
Genau.
Es ist
genau,
kein genau. Produkt, das ist also nur schlechte ja. Rezessionen
aber
bekommen würde.
Jetzt habe ich gehört, du machst alleine jetzt die Schlagzeilen?
Also ich mache die Schlagzeilen, das heißt, ich such Texte aus, ich suche die Bilder aus. Wir haben natürlich ein Bildarchiv, wir haben ein Textarchiv, ja. Weil wir natürlich immer viel mehr Texte haben, als wir in einer Ausgabe veröffentlichen.
Ja.
Ich jag irgendwie hinter Künstler hinterher, um eine Künstlervorstellung zu machen, was wir regelmäßig im Heft machen. Ich schubse Autoren an, wenn ich merke, ich habe für irgendwie, wir haben in jeder Ausgabe einen Schwerpunkt.
Mhm. Das heißt, ihr habt GastautorInnen nach wie vor.
Ja, ja,
du
also
bist
die Leute schreiben selber.
Chefredakteur praktisch.
Genau, ja. Die Leute Matthias schreiben natürlich bisschen, ja. für uns ja. so. Ja,
okay.
Also, wenn ich einen Schwerpunkt, wir haben jetzt für die Ausgabe, die eigentlich heute hätte rauskommen sollen, was sie aber nicht ist leider, sondern erst Mittwoch, weil die Druckerei Schwierigkeiten hatte.
Mhm.
ist das Thema irgendwie toxische Beziehung und BDSM.
Ja.
Es hatten wir schon mal 3 Ausgaben mit diesem Schwerpunkt. Jetzt die Ausgabe, die aktuell noch läuft, ist irgendwie halt, wie alles anfing. Also wo Leute berichten, wie das war, als sie das erste Mal merkten, sie haben irgendwie da Interesse. Wie ist das gewesen und wie war das und wie bin ich damit umgegangen, so Coming-out-mäßig oder auch nicht. Also das ist, und wenn ich dann eben halt merke für einen Schwerpunkt, also der Deal ist eigentlich, ich muss immer mindestens 6 Texte haben, um den Schwerpunkt veröffentlichen zu können. Und wenn ich zu wenig Texte habe, dann fange ich an, unsere Autorenliste anzuschreiben.
Weil ihr eine gewisse Mindestseitenzahl ja auch wahrscheinlich dann.
Ja, ich möchte das. Ne? Man
wie viele Seiten sind das immer?
Genau, und vor allen Dingen welchen Tonus?
Also das Heft hat 100 Seiten.
Wow, das ist ja schon.
100 Seiten?
Ja.
Und in welchem Tonus bringt ihr
das raus? Alle 7 Wochen.
Das
ist der Tipp von unserer, wir hatten mal eine Buchprüfung, also eine Buchprüferin, die quasi mit unserer Steuerberaterin liiert ist. Sie sollte sich unseren Lapterlach angucken und sagen, ist das, fahren wir hier jetzt gegen die Wand oder ist alles noch in Ordnung? So. Mhm. Und die sagte dann, naja, ist Pech für sie, dass sie sich so wenig zahlen können. Aber ansonsten ist der Verlag gesund, ne?
Okay.
Und aber wenn sie schlau sind, dann alles, was langsam Geld abwirft, das würde ich einstellen und alles das, was schneller Geld abwirkt, würde ich irgendwie.
Du bist eine Buchprüferin.
Ist ja klar. Ja, und aber was haben wir denn? Dann haben wir eben halt von statt 6 Ausgaben im Jahr 7 Ausgaben im Jahr.
Und 7 Wochen, weil sich das ergibt. 7 mal 7,
ja, 49, wenn du 7 Ausgaben im Jahr, dann bist du.
54 Wochen hat das ja.
Ja.
55?
52.
52? Na gut, okay.
Ja, ja,
ja. Ach, 65?
Ja. Hätte ich gedacht.
Nein.
Nee. Oh
Gott, jetzt stellt euch mal vor, ich wäre jetzt in der Quizshow gewesen, die 300-Euro-Frage.
Du hättest dann nicht deinen Joker angerufen, weil du geglaubt hättest, du weißt es.
Weil ich wäre direkt ausgeschieden. Oh Gott, wie peinlich. Das wird rausgeschnitten, das habe ich nicht gesagt. Oh. Ja. Ich habe schon Bier getrunken, hallo, das geht nicht.
Ja, gut.
So, noch 2 Fragen dazu. Also online gibt es das Magazin nach wie vor dann nicht. Da seid
Nein,
ihr
kein,
das,
wir sind das halt ein Printverlag und wir wollen auch nicht irgendwie halt quasi weder unsere Bücher noch als EPUB noch irgendwie das Magazin als EPUB. Die Leute fragen zwar immer danach.
Das finde ich voll redlich. Das kann man auch, genau, das ist eine Geschmackssache und das darf man bitte auch so machen. Ja?
Ich habe hab gelesen, dass gerade so, na, das sind eher so diese SM-Romane, die sich wunderbar als E-Paper verkaufen.
Ja, natürlich. Als E-Paper. Als
E-Book.
Also
E-Book.
Es gibt fast keine vernünftigen Möglichkeiten, ein E-Paper, also ein Magazin, das im Print ein Magazin ist, so irgendwie zu verbasteln, dass es wirklich gut aussieht.
Ja.
Als E-Paper. Ne? Ja. Bei Büchern ist es total easy. Ob es so läuft, das ist relativ Latte.
Und das soll wunderbar funktionieren.
Ja,
du kannst
es gibt Leute, es gibt Leute, die verkaufen, also ich hatte eine Zeit lang mal sehr viel Kontakt
Ich will es gar nicht hören.
Eine Autorin, die verdient mit ihren wirklich, also ausnahmsweise, viel ist auch Schrott, was so veröffentlicht wird in dem, so, also so, was heißt Schrott? Es ist halt Einheitlektüre, weißt du? So, und zwar Einheitlektüre häufig für Frauen.
Ja.
Ähnlich wie Shades of Grey, das ist ja auch so.
Ja, oder wie diese Arztromane, die ist ja auch heute.
Genau.
Mein Mitbewohner, der ist in so einem Coworking Schreibespace irgendwie. Und der hat eine Kollegin da, die bringt alle 4, 5, 6 Wochen Roman raus. Immer fast exakt der gleiche Inhalt. Es ist nur das Setting ganz leicht umgehend den Namen geändert, aber es ist immer diese 50 Shades of Grey Geschichte. Die Sekretärin, die sich
und
vom
Chef verführen lässt. Und dass den Leserinnen, in dem Fall ja wirklich Leserinnen, nicht langweilig wird. Das ist ja so faszinierend. Dass
ja, auch aber wie gesagt, also, lass uns das Thema lassen, weil Shades of Grey hat nichts mit SM zu tun.
Und wenn es den Leuten gefällt, gefällt es den Leuten. So, Punkt. Ja.
Jedenfalls,
du wolltest darauf hinaus,
ich mag es, was in der Hand zu haben.
Ja, aber du wolltest noch kurz erzählen von der einen Frau, die da was schreibt.
Ach so, eine Frau, die ist, die ich näher kennenlernen konnte und die schreibt High Class, also wirklich gute, psychologisch fundierte SM-Romane und die verdient irgendwie 10.000 Euro pro Jahr, pro Monat damit, ne?
Ja, und ich wusste schon, dass ich gleich weinen würde.
Ja.
Und dann sagen die Leute, ja, mach das doch auch, aber du kannst ja nicht immer irgendwie mal eben so
machen. Also die ist,
eine kann eben
die schreibt schon ganz lange, die hat ein paar coole literarische Tricks drauf, dass das Ganze irgendwie rund ist.
Aber da habe ich eine Frage off-topic. Irgendwie, so halb off-topic. Kann man SM-Romane schreiben, ohne dass man in der Szene sich jemals bewegt hat? Wäre das möglich?
Leider ja.
Ah ja.
Deswegen entsteht ja so viel Shit.
Okay. Das heißt, ich hätte also auch die Chance, ohne jemals eine Kinky-Party besucht zu haben.
Klar, kannst du irgendwie das schreiben. Ab, da kannst du ja versuchen. Ne? Vielleicht verkauft
sich
das
10.000 Euro im Monat verdienen.
Ja.
Vielleicht hat diese Sendung heute mein Leben entscheidend verändert. Vielleicht muss ich bald nicht mehr podcasten.
Oder wenn du beim
vielleicht übernimmst du ja dann meinen Job hier.
Oder du kommst in der nächsten Folge mit goldenen Schuhen oder so an.
Oder so. Oder fahr mit einem Lambo vor. So, zurück zum Thema.
Aber zurück zum Thema. Du hast ja gerade gesagt, dass diese Dame psychologisch versierte SM-Bücher schreibt. Das heißt, Psychologie
ist schlau, was du irgendwie weißt, also so eine Idee davon hast, was geht in der Person vor, warum verhält sie sich so?
Genau, und da wäre jetzt mein Rückschluss, war das vielleicht ein Interesse, dass du nach der Krankenpflege in die Psychiatrie gegangen bist, weil ich das Thema auch
Ich dachte, mein Interesse, mein Interesse war einfach irgendwie, ich habe mich zu der Zeit als Autor gesehen, dachte, wollte eigentlich Romane schreiben, das hat nicht so ganz geklappt.
Mhm.
Und
hör auf mich anzugucken. Guck mich nicht so an. Das hören die Leute draußen, wie du mich anguckst, das hört man. Ja.
Menschen in extremen Situationen fand ich halt spannend.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und da dachte ich mir, da kann ich einiges lernen, worüber ich schreiben kann. So.
Aber man versetzt doch, also ich habe vielleicht auch eine falsche Vorstellung, der Thrill vielleicht am SM ist ja auch, eine Person in eine Extremsituation zu versetzen, oder? Also in einer kontrollierten Extremsituation.
Ja, also das kommt drauf an, ne? Also die Leute, bei SM ist es, also ich sage auch immer gerne die Abkürzung, also nicht dieses BDSM, das ist relativ neuer Kram, oder Kinky, das ist jetzt nur Wischiwaschi.
Okay, also heute werden wir uns auf SM einigen.
Ja? Genau, für mich ist SM. Und gibt es einfach ein Riesenspektrum.
Mhm.
So, und es gibt Sachen, wo ich so sage, ist nicht meins. Oder finde ich komisch. Aber wenn die Leute Bock drauf haben, sich dabei gut fühlen, ist alles fein, ne? Also so. Ich bin so jemand, ich brauche eine Rückmeldung. Und zwar eine Rückmeldung, die heißt, das bringt Spaß.
Mhm.
Wenn ich die nicht kriege, dann kann ich das lassen.
Mhm.
So. Also irgendwie meine aktuelle Gespielin hat mir irgendwie, als wir uns kennengelernt haben, halt gesagt, so irgendwie hauen findet sie eigentlich nicht toll. Das mag sie eigentlich gar nicht.
Mhm.
Ja, okay, dann eben nicht, ne? Ist doch ganz einfach, dann hau ich sie nicht, ne? Obwohl ich sehr auf hauen stehe, aber das ist dann eben halt in Ordnung. Das
macht dann keinen Sinn mehr.
Ist ja klar. Also weil ich kriege, da würde dann nur die Reaktion von ihr kriegen, dass es scheiße wehtut. Also, was habe ich davon?
Ja, oder es ist langweilig oder
nervig. Genau.
Was machst du denn, wenn du eine Person geknebelt hast?
Ich knebel niemanden.
Ach so, weil dann ist ja mit den verbalen Rückmeldungen schwierig. Da müssen wir irgendwie
es ist ja so, dass du letzten Endes, also das empfehlen wir auch immer, dass die Leute, dass die Leute erstmal ein Codewort haben, was irgendwie Stopp heißt.
Mhm.
So, also Abbruch der Situation. Und dann kannst du das Ganze irgendwie halt, zum Beispiel, wenn du geknebelt bist, dann so machen, dann gibst du jemandem ein Glöckchen in die Hand und wenn das Glöckchen runterfällt, weißt du, dass
es... Oder er könnte dreimal auf die Matratze schlagen, wenn es ein Bett gibt.
Mein Zahnarzt
Mein
Zahnarzt sagte, mein linker Arm hoch, wenn es weh tut.
Ja.
Ein alter Freund von mir, der war damals bei der Bundeswehr, ist dort Zahn behandelt worden und hat seinen Zahnarzt K.O. geschlagen, weil der Schmerz so übermächtig geworden ist, dass er sich nicht mehr anders zu helfen wusste, als eben zuzuschlagen, ist der Zahnarzt umgekippt, was dann natürlich bei der Bundeswehr auch wieder Komplikationen mit sich
bringt. Der war sowieso, der Zahnarzt ist bestimmt einen höheren Dienstrand.
Hundertprozentig. Da wäre ein Safe Word oder dreimal auf die Stirn klopfen sicherlich hilfreich gewesen.
Ich meine, letzten Endes, es gibt so einen Alternativausdruck für das, was irgendwie SM macht. Es gibt ja noch auch andere Techniken, die irgendwie nicht SM sind. Die auch irgendwie, die fallen alle unter den Begriff der Verhandlungssexualität. Also man muss reden.
Verhandlungssexualität.
Mami und Papi können ins Bett steigen, ein Kind zeugen, das können sie ganz mit Schweigen machen, mehr oder weniger. Wenn sie die Beine breit macht, heißt das, kannst machen. Wenn sie die Beine zumacht, heißt das, kannst nicht machen. Ne? Also das ist dann die Kommunikation. Und bei SM ist es so, dass du reden musst. Du musst irgendwie gucken, was sind so Limits von Leuten, wo haben sie Tabus? Also wenn es gibt halt Leute, die fahren total drauf ab, irgendwie Ohrfeigen zu kriegen. Es gibt Leute, für die ist Ohrfeige das absolute Tabu. Wobei Ohrfeige der falsche Ausdruck ist, sage ich immer so salopp, es ist natürlich eine Backpfeife. Weil es soll natürlich nicht aufs Ohr gehen.
Ja, ja, ja.
Ne, weil irgendwie.
Ja, halt, da kann einiges kaputt gehen bei der Ohrfeige.
Ja, das ist. Also wir haben ja auch, wenn wir da jemanden kriegen, der was darüber schreibt, eben halt Leute, die auch mal zur Sicherheit schreiben und irgendwie ein Arzt, den ich kenne, hat uns irgendwie eine Kolumne geschrieben. Mal wieder. Und da geht es unter anderem darum, was er als bekannter SMer in der Berliner Szene irgendwie, wo die Leute wissen, okay, das ist ein SM-Art, da kann ich hingehen, auch wenn ich komische Spuren habe oder wenn die Sachen aus seltsamen Gründen passiert sind, ohne dass mich der Arzt komisch anguckt. Und der hat dann mal so aufgelistet, was so bei ihm so im Jahr so unterkommt. So, ne? Missglückte Nadelspiele, versehentliche Lungenperforation. Ich will jemand dazu schubsen, dass er sich hinkniet und dreht ihm irgendwie hinten in die Ferse und irgendwie, ja.
Achillessehnenriss.
Achillessehnenriss. Ja. Oder irgendwie, ich bin nicht zielgerichtet mit meiner Backpfeife und erwischt das Ohr und dann gibt's ein geplatztes Trommelfell.
Oder du hast den Ring nicht abgenommen vorher, weil du Anfänger bist. Und,
genau.
Okay. Ja, krass.
Ja, ja, und so solche Sachen. Und das Problem ist, also viele von den Leuten, den älteren Leuten, die haben ein Gefühl dafür, dass das irgendwie schlau ist, sich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen, dass man wissen muss, wo die Niere ist, damit man nicht auf die Niere haut, zum Beispiel. Das Problem ist, viele von den ganz jungen Leuten, die so jetzt so nachwachsen, sagen, ich brauche keine Handbücher, ich brauche das alles gar nicht, ich habe doch meinen gesunden Menschenverstand und da weiß ich doch, was geht und was nicht geht. Und es geht eben halt denn gerne auch mal daneben.
Das heißt, die Leute, die zu diesem Arzt kommen, sind dann im Vergleich eher jünger als älter. Die Älteren bleiben so sinnig einen Jungen, als Sexualpartner sich ausgesucht haben, bleiben dann eher
verfügbar. Also es ist halt.
Aber da habe ich wiederum jetzt eine Frage nochmal zurück zum Magazin, ja. Weil ihr habt ja mittlerweile, welche Ausgabe habt ihr jetzt? Welche wäre heute rausgekommen? Oder
heute wäre die 205 rausgekommen.
Wow, herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke. Geht euch der Stoff denn eigentlich dann nie aus? Also man hat ja das Gefühl, irgendwann ist ja das Thema nicht erzählt. Ne?
Also ich meine, die Geschichten sind halt sich ähnlich wie immer alle. Ne? Es sind halt ähnliche Geschichten. So. Ich beurteile auch, wenn ich Geschichten kriege, will ich die veröffentlichen, will ich die nicht veröffentlichen. Ich habe meinen Anspruch in den Laufe der Jahre etwas erniedrigt, weil irgendwie, ich kriege keine so pfiffigen Geschichten, wie wir sie früher gekriegt haben, gibt es einfach nicht.
Warum nicht?
Keine Ahnung.
Das ist ja komisch.
Dass die Leute sich nach dem Mainstream richten in irgendeiner Form oder so.
Ah, das wäre mal interessant herauszufinden, woran das liegt, ja.
Ja,
weil ihr ja komisch, in gewisser Form auch ein Safe Space seid, weil man nicht der Sorge sein muss, dass es im Internet landet oder irgendwie so. Ne? Das,
na gut, egal. Aber es ist aber so, es ist.
Ich denke mal, es hat damit was zu tun, dass die Leute lesen dann die Schlagzeilen und kriegen dann natürlich mit, wie die Geschichten sind in den Schlagzeilen.
Ja. Und
richten sich in etwa danach. Und ich habe wirklich ganz selten Geschichten, die wirklich irgendwie, wo ich so denke, wow.
Mhm. Gut, und dann hast du auf der anderen Seite ja natürlich auch wiederum wahrscheinlich Leute, die eben nicht von Ausgabe 1 dabei sind, die erst bei Ausgabe 130 eingestiegen sind. Die haben ja dann die ersten 129 Ausgaben nicht gelesen. Also für
es gibt auch Leute, die irgendwie noch nie irgendwie was veröffentlicht haben und noch nie die Schlagzeilen gelesen haben, von den Schlagzeilen gehört haben, dann irgendwelche Geschichten schicken. Und da gibt es manchmal irgendwie wirklich schöne Sachen dabei und da gibt es manchmal Geschichten dabei, wo man dann sagt,
sind das dann zum Teil auch rein literarische Texte muss es immer einen Sachbezug haben?
Nee, das sind also die Geschichten sind ja rein literarische Texte.
Ach so, okay.
Ob sie nun irgendwie die Wünsche der Person, die das schreibt, irgendwie halt widerspiegeln oder ob es Erzählungen sind von Sessions, die erlebt haben oder inszeniert haben oder ob es irgendwie halt also wir haben einige Leute, die sind echt Literaten. Das merkt man halt. Ne?
Okay.
So. Das fängt schon ganz banal an. Dann kriegst du einen Text von denen, dann weißt du, dass du mit Korrektur, ich mache auch immer die Erstkorrektur, mit Korrektur wenig zu tun hast.
Okay.
Ne, dann hast du wieder Texte.
So wie bei meinen Texten.
So.
Ja, ehrlich, ist so. Wirklich.
Hast du, also ich habe eine Autorin, die irgendwie relativ viel Sachen schickt, die hat aber eine Behinderung, sodass die hat dann immer so Phasen, wo plötzlich ganze Wörter, Wortzusammenhänge fehlen. Oh, muss ich dann ergänzen.
Ach, das ist ja abgefahren. Ich meine, für die Frau tut mir das natürlich leid, aber, eine schöne Herausforderung für den Lektor in dem Fall, ja?
Genau. Abgefahren. Und also,
wärst du so nett?
Ich hatte irgendwie gesagt, dass ich halt korrigiere, also ich lektoriere ja auch ein Stück weit natürlich dann auch, ne? Wenn ich das Gefühl habe, oh, das ist ja ein bisschen unglücklich gewählt,
ja,
ne?
Ja.
So. Oder ein Sprichwort falsch benutzt.
Ja. Naja, kommt vor.
Ne? Ja. Früher habe ich auch mal Geschichten geschrieben, habe aber irgendwie im Moment keinen Drive. Ich schreibe einfach meistens das Vorweg für die Zeitung, schreibe das Vorwort für einen Schwerpunkt und schreibe einmal im Monat eine Kolumne und natürlich nach so langer Zeit Texte zum Thema SM zu schreiben, ist es natürlich schwierig, dass man sich nicht immer selbst
wiederholt. Ja, das stelle ich mir, das ist halt die Herausforderung.
Das Witzige ist, ich habe immer wieder so die Situation, weil vorweg ist ja immer das Aushängeschild, ne? Das Editorial, sagt man ja bei anderen Zeitschriften.
Jawohl.
Und da habe ich manchmal, sitze ich dann manchmal auch 3 Tage vor einer Datei, wo irgendwie nur die Überschrift vorweg SZ, was auch immer sitzt.
Ich gucke
da drauf und mir fällt nichts ein, ne?
Stell dir vor, du müsstest das jede Woche machen. Das sind ja Leute, die ich als ganz herausragend begreife, die immer wieder liefern müssen.
Ich habe mal für eine Webseite von Orion, die irgendwie so ein SM-mäßiges Nebenkind ihrer normalen Orion-Seite gemacht hat, habe ich mal jede Woche eine Kolumne geschrieben.
Wow, Respekt.
So über 3 Jahre.
Und immer geschafft.
Na, Wetter.
Ja. Im besten Fall fängt man ja mit sowas
20
an.
20 Minuten pro Kolumne. Punkt.
So hieß die, oder was?
Nein. So lange habe ich gebraucht, um die zu schreiben.
Dann noch mehr Respekt.
So. Wow. Wenn
Schlecht.
So, ne? Also ich habe da natürlich die nicht so hoch aufgehängt, wie irgendwie unsere verwächst. Klar.
Ja, aber.
Aber war schon immer, hatte immer Hand und Fuß. So.
Geil.
Und ich weiß noch, wie ich irgendwie in Japan, also ich musste die ja wöchentlich liefern und ich hatte keinen Bock vorzuarbeiten. Und ich saß irgendwie in Japan, irgendwie in dem Studio von einem Freund, wo wir irgendwie immer schlafen, wenn wir in Tokio sind. Und dachte mir, okay, du musst jetzt das schreiben, musst du eine Kolumne schreiben, okay. Oh ja, du bist ja jetzt gerade in Japan, kannst du darüber was schreiben?
Ja, ja, ja.
Ja. Boah, voll easy.
Gerade in Japan warst und nicht in Itzehoe. Wenn du sagst, ihr habt jetzt noch 1500, habe ich, ne, richtig?
1500
Abonnenten.
Nicht Abonnenten, nein, nein.
Auflage, so. Gibt es denn einen Punkt, wo ihr dann doch mal aufgeben würdet? Habt ihr das schon euch überlegt?
Solange das irgendwie läuft und solange wir noch Bock haben, machen wir es.
Okay. Ja.
So.
Und ich meine, wir haben ja, bei uns ist es ja ähnlich, wir haben ja Zugriffszahlen auf jede Folge von etwa so 2000, ne? Und wir stellen uns dann immer vor, dass diese Leute im Stadion stehen oder in der Halle stehen. Und das ist ja dann schon doch
ja, schon
wieder,
aus,
wieder
dann, ne?
Viel imposanter, als wenn man nur die nackte Zahl so hat. Ja. Ne? Ja. Und habt ihr schon überlegt, von wegen hier so SM-Handbücher, habt ihr überlegt, ob ihr auch mal was zum Thema dann macht, SM und Alter?
Ja, haben wir schon als Schwerpunkt gehabt.
Ah, ja, okay.
SM und Behinderung und wir haben alles Mögliche.
Okay.
Entweder ich denke mir was aus, neue Themen und häufig kommt das eben halt auch von Leserinnen und Lesern, die sagen, oh, ihr könntet doch mal was übermachen.
Ja. Und habt ihr auch politische Themen im Heft? Weil das ist ja natürlich, jetzt kommen wir zu dem Wesenskern unserer Sendung. Also alles könnte anders sein, hat ja auch immer so einen minimalen politischen Charakter, ja, also natürlich auf niederschwelligem Niveau, ja, wollen ja die Leute auch.
Also letzten Endes ist Aufklärungsarbeit, die wir halt seit vielen Jahren zum Thema SM betreiben, zum Thema Sexualität betreiben, ist politische Arbeit.
Absolut. Und das tut ihr natürlich auch im Heft.
Und wir kommen, und klar, und wir kommen irgendwie halt, ich komme irgendwie eigentlich aus der Anarcho-Szene. Erste Hausbesetzung in Hamburg, Eckhoffstraße.
Ach, das ist ja
schön.
Da bist du ja
nochmal
gut aufgehoben. Deswegen hast du auch schwarze Klamotten angezogen natürlich, ne? Als alter Hausbesetzer. Ja.
Ich habe immer schwarze Klamotten an. Damals aber leider bei der Eckhoffstraße hatte ich einen roten KLM Overall an, bis mir dann die Leute gesagt haben, mit denen ich zusammen da in diesem Haus war.
Auffällig.
Matthias, vielleicht solltest du ein bisschen was Unauffälliges anziehen. Dann habe ich meine Eltern angerufen und gesagt, ich
was
hab ein
heißt
Problem.
KLM, wenn ich doof fragen darf?
Das ist die holländische Fluglinie.
Ach so, ja, okay.
So, dann habe ich meine Eltern angerufen und habe gesagt, Leute, würde ihr so lieb sein und mir also einen Schlafsack bringen und irgendwie Klamotten zum Wechseln. Und meine Eltern, tough wie sie sind, sind irgendwie, sie haben alle Nummern aufgeschrieben. Es war eigentlich relativ klar, dass auch die möglicherweise die Leute, die uns in irgendeiner Form unterstützen, damals im Haus, dass die irgendwie Ärger kriegen. Und meine Mutter und mein Vater haben gesagt, sonst egal, unser Sohn braucht was, also fahren wir hin, puff's aus.
Das sind ja tolle Eltern.
Ja, die waren auch toll.
Das hätten meine Eltern nicht gemacht, muss ich leider sagen.
Nee. Meine Mutter hat auch, also ich hatte da eine Anzeige wegen bewaffneten Landesfriedensbruch damals so im Rahmen dieser ganzen Geschichte. Und dann war natürlich auch die Kripo da und meiner Mutter hatte ich gesagt, was sie sagen muss und was sie nicht sagen braucht. Meine Mutter hat aber von vornherein, hat den Kriminalpolizei, hat sie gesagt, ich verweigere die Aussage. Ja, wie heißen die? Ich verweigere die Aussage.
Die ganze Zeit nur die Aussage. Was ist das für eine Mutter? Ach, wie großartig. Wie Hagis Mutter, die damals auf den Springer Verlag Molotow-Cocktails geschmissen hat.
Nein.
Oder eine wunderbare.
Ein Stein mit sechs.
Für mich bleibt es immer noch.
Treffer, Rechtscheibe.
Molotow-Cocktails, das lasse ich mir auch von dir nicht ausreden. Entschuldigung, du erinnerst das einfach falsch. Ja.
Na, jedenfalls, also ich habe die politische Arbeit, habe ich engen Form einer Anarcho-Stadtteilgruppe damals habe ich dann aufgehört, weil als ich angefangen habe mit der Ausbildung als Krankenpfleger, da war einfach keine Zeit mehr. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, gut, das ist auch politische Arbeit.
Letzten Endes, natürlich.
Mit Leuten, die wirklich dringend Hilfe brauchen.
Ne, so dieses alte rein in die Betriebe oder rein in dem Fall eben genau, in andere Einrichtungen.
Ja.
Ne?
Naja.
Würdest du denn sagen, dass jetzt im Jahr 2024, weil du gesagt hast, Aufklärung, jetzt reden wir natürlich nur hier von Deutschland. Ne? Ist denn hier Aufklärung überhaupt noch notwendig oder sind wir mittlerweile alle so open-minded, dass das
nein,
Thema...
Nein, es ist dringend, wir sind gerade mittendrin in dem Backlash. Die Leute werden wieder schamhafter. Die Leute...
Wirklich?
Ja, die Leute haben irgendwie Angst vor diesem und jenem. Die Männer, dass sie ein Problem kriegen, dass sie irgendwie übergriffig waren, was sie manchmal auch sind oder häufig auch sind leider. Die Frauen Angst davor, dass sie einen Übergriff erleben. Mhm. Alles Mögliche. Und das andere Problem ist, ich habe vor...
Was ja jetzt mit dem Backlash nichts zu tun hat. Das ist ja eine...
Ja, das ist aber was sich verstärkt. Ne? Aber zu dem Backlash gehört auch dazu irgendwie diese ganze Diskussion über Verbot der Prostitution.
Mhm.
So, das ist halt auch ein Teil dessen. Ich war jetzt gerade in Berlin auf der Demo, das war eine Sexworker-Tanz-Demo. Und die Leute haben überhaupt keine Idee, dass es diese Breimüllers dieser Welt, die irgendwie nur irgendwie irgend so ein komisches Ding im Kopf haben, glauben sie, es wäre feministisch, aber das ist natürlich überhaupt mitnichten feministisch. Weil sie nehmen Leuten die Grundlage, Lebensgrundlage. Und witzigerweise geht es immer nur deswegen darum, weil das Ganze was mit Sexualität zu tun hat. Das ist was ganz, 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 ganz Schlimmes und was ganz, ganz Gefährliches. Also man erwartet von einer Prostituierten, dass sie glücklich ist in ihrer Arbeit. Und wenn sie das nicht ist, dann ist sie also gezwungen da zu sein. Und die Frau, die irgendwie bei Aldi irgendwie an der Kasse sitzt und irgendwie hunderte von Kilo täglich übers Band schieben muss, die macht das, weil sie das so toll findet.
Na, aber
und
sie hat doch ihren Perso vielleicht im Portemonnaie, weißt du, die Prostituierte im Zweifelsfall
nicht. Na, häufig haben sie auch Persos im Portemonnaie. Also das ist halt.
Also du bist
also
da.
Also der Teil, es gibt natürlich Zwangsprostitution, dagegen gibt es Gesetze, da gibt's, die Polizei ist da hinter solchen Sachen. Seit Jahren sinken die Zahlen der Prozesse zu diesem Thema, weil irgendwie wenig passiert oder so geschickt kaschiert ist, dass es nicht auffällt. Das ist, nützt aber nichts, wenn man das verbietet, weil dann läuft das halt genauso weiter. Ne?
Okay. Das ist, wir wollen das auch heute gar nicht diskutieren, aber ich will die Frage noch einmal stellen, weil wir hatten das schon mal in einer anderen Sendung und wir haben auch ja noch eine Folge geplant mit einer Prostituierten, einer Sexarbeiterin. Ja? Aber du bist dann also auf jeden Fall nicht für das schwedische Modell, um das hier mal.
Nein,
einmal,
das schwedische Modell würde irgendwie vielen meiner Freundinnen und Freunde irgendwie das Leben unnötig schwer machen.
So. Oh, das musst
und
du doch
auch
noch kurz
mein
erklären.
Eigenes Leben auch.
Okay, das musst du erklären, damit wir das auch alle verstehen.
Man kann mich auch buchen, wenn man gerne gefesselt werden möchte.
Ja.
Das ist Sexwork.
Da habe ich für den Tage jetzt schon ein Geburtstagsgeschenk.
Es gibt, die schicke ich an meine Partnerin weiter. Bei der kostet es richtig Geld. Bei mir noch nicht so. Bei mir ist es irgendwie ist noch so relativ easy der
okay,
Preis.
Ja.
Nein, also die Sache ist die, dass natürlich dieses, das was die Leute, die gegen Sexwork sind, unter Sexwork verstehen, ist in einigen Bundesländern wird dahingehend ausgelegt, dass zum Beispiel auch Workshops zum Thema SM und Fesseln auch schon als Sexwork gelten. Okay. Ja. Zum einen. Also das heißt, sie machen die Workshops kaputt, weil die Leute, wo die Leute Informationen kriegen, damit da keine Scheiße passiert, die sollen dann quasi irgendwie, ne?
Okay.
Die Leute, die im Tantra-Bereich arbeiten, sind auch alle Sexworker.
Stimmt.
Das stimmt natürlich nicht, aber
macht nein, also ich meine, die, stimmt nach der Definition. Also,
ja, ne, also, oder so die Leute, die irgendwie in die Heime gehen oder irgendwie in Einrichtungen, wo Leute, die irgendwie halt behindert sind, leben. Also Sexualbegleitung machen, das wäre dann auch alles verboten.
Stimmt.
Ja. Ne? Und das ist irgendwie halt einfach krank.
Ja.
Und jetzt würde trotzdem würde nichts nutzen. Also das ist ja das sogenannte norwegische Modell. Die Norweger geben auch zu, dass es nicht das gebracht hat, was sie sich vorgestellt haben. Das Ganze ist nur ins Heimliche gegangen. Ja, und die Situation für Sexworker, die heimlich arbeiten, das heißt, die nicht mehr zusammen in einer Wohnung sitzen und sich auf, gegenseitig auf sich aufpassen können, ist einfach viel gefährlicher. Es gibt mehr Morde, mehr Übergriffe, mehr Vergewaltigungen, wenn das Sexwork verboten ist.
Ah, okay.
Super. Aber, ne? Und nicht, weil die Männer irgendwie dann glauben, dass es, man sie nicht erwischt, weil es ja die Männer, die dann Strafe zahlen müssten.
Ja.
Ne? Und es wird, worüber auch gar nicht geredet wird, dass es jede Menge männliche Sexworker gibt. Über die redet keiner. Die gibt es in der Vorstellung der
Sexwork-Gegner.
Ja, ich meine, irgendwie angefangen von den jugendlichen Strichern, die es überall gibt, die interessanterweise nicht homosexuell sind, sondern das sind allgemein Hetero-Jungs.
Das wusste ich schon.
Bis hin zu irgendwie halt den älteren Damen, die irgendwie sich nicht mehr auf den freien Markt trauen und dann lieber irgendwie ein Date mit irgendwie einem männlichen Sexworker machen, damit sie auch mal irgendwie einen schönen Abend erleben wieder. Ne?
Ja.
So, also das ist, das Ganze ist scheiße. Und um nochmal auf deine eine Frage zurückzukommen, ob es Aufklärung nötig ist, ja. Ich habe vor 5 Jahren oder 6 Jahren habe ich irgendwann mal in irgendeinem Interview gesagt, es ist nach wie vor befriedigende Sexualität ist nach wie vor Mangelware. Das ist nicht üblich, auch nach irgendwie all diesen angeblich sexuellen Revolutionen. Und witzigerweise kriegte ich dann ein bisschen Jahr später das neueste Buch von Volkmar Sigursch, Gott hab ihn selig, Sexualforscher seines Zeichens, der viel gute Sachen zum Thema Sexualität geschrieben hat. Der hat quasi in etwa denselben Satz gesagt, wie ich ihn auch gesagt habe, ein bisschen wissenschaftlicher formuliert. Es ist einfach so, die Leute kommunizieren nicht miteinander. Wenn ich jemanden ärgern will, wenn ich ein Paar ärgern will, dann sage ich irgendwie zu dem Paar, also zu der Frau, sage ich, und wann hast du das letzte Mal deinem Mann erzählt, wie du gerne möchtest, dass deine Klit angefasst wird? Und bei dem Mann sage ich, und wann hast du das letzte Mal deiner Frau erzählt, wie du möchtest, dass dein Schwanz angefasst wird? Und dann kriege ich ganz häufig zu hören, noch nie. Jetzt braucht man sich gar nicht zu fragen, warum das mit der guten Sexualität nicht funktioniert.
Ja, okay.
Ne?
So. Also, okay, wir lernen, es ist also nach wie vor oder mehr denn je zu
tun. Ist Mangelware, also, ja, weil die Leute nicht miteinander reden.
Die Arbeit
reden.
Geht euch demgemäß nicht aus. Schade, ne?
Ja, ja, ja.
Es wäre, na, es wäre doch schön, du machst die 200. Ausgabe oder die 250. Ausgabe und stellst fest, jetzt sind wir durch mit dem Thema.
Die alle Leute, wissen, wie es richtig geht, alle fühlen sich
alle
wohl.
Alle sind irgendwie rennen durch die Tür, alle haben ein glückliches Gesicht und alle erzählen sich das, was sie sich erzählen müssten.
Also ich meine, das ist ja noch viel schlimmer. Ne? Also ich meine, der Klüngel an Leuten, die irgendwie rund um die Schlagzeilen entstanden ist, teilweise gibt es die auch nicht mehr, weil sie tot sind, weil die älter geworden sind, der Klüngel, der irgendwie um meine Frau, meine Partnerin und mich entstanden ist, den haben wir ja immer vorgelebt, wie man das alles richtig macht, wie man richtig sauber miteinander umgeht, wie man, wenn man irgendwie polymäßig lebt, wie man halt so polymäßige Beziehungen führt, damit sie halt für alle sich gut anfühlen, ne? Weil Poly ist ja, klingt ja ganz schick, aber
hatten wir auch schon mal eine Sendung, deswegen sind wir da ein bisschen im
Stoff. Im Bild.
Ja, ein bisschen,
wir
sind im
wir sehen das, was wir haben, auch nicht als Poly, wir sehen das als offene Beziehung.
Ja, oder? Ja.
Also wobei, es ist halt so, es gibt da ein paar grundsätzliche Spielregeln, die wir halt einhalten, die wir wichtig finden und so leben wir es den Leuten auch vor und viele Leute sagen, oh, so wie ihr das hinkriegt, das finde ich schon toll, aber das könnte ich, glaube ich, nicht. Ja, dann eben nicht. Ne?
Ja.
Also Meine Frau, bin seit 34 Jahren mit meiner Frau zusammen, irgendwie seit 24 Jahren mit meiner Partnerin, mit denen ich auch den ganzen Bonnisch-Kram mache, zusammen, und wir fahren immer zu dritt in Urlaub, und wir fahren irgendwie, also zusätzlich jetzt, also im Sommer, wenn wir Sommerurlaub machen, dann fahren wir, kommt dann noch der Liebhaber oder meiner Frau seit 30 Jahren, die seine Frau mehr. Dann irgendwie mein Lieblingsmodell Plus, also Plus heißt immer, dass man mehr macht als einfach nur Modellen.
Was heißt Modell in dem Fall jetzt?
Modell, ich mache irgendwie seit 33 Jahren Bonnisch-Fotos.
Ach so, okay,
für also meine, ein Fotomodell. Für meine, also okay. Nicht die Caron Verlagsseite, sondern für die Bonnisch Project.com Webseite, wo irgendwie die ganzen Bonnisch Angebote von mir sind. Also wo ich meine Workshops. Und die
kommt dann auch mal mit. Das Model kommt dann auch mal mit in den Urlaub.
Das kommt auch in Urlaub mit ihrem Mann. So, und ich hatte dann eine Zeit.
Seid ihr schon sechs Leute, die sich irgendwie
gut hatte dann auch noch eine andere Affäre, weil ich habe meistens immer noch eine zusätzliche Affäre zu den zwei Frauen.
Ja.
Da war dann irgendwie die Frau und ihr Partner auch immer mit im Urlaub.
Und das ist harmonisch dann auch.
Das ist, geht harmonisch, ist alles irgendwie. Easy.
Also es funktioniert.
Ja.
Wenn man es richtig
anspielt. Mit Respekt, Ehrlichkeit.
Ja, Wahnsinn.
Ehrlichkeit, aber getakt mit Part. Gepaart mit Takt.
Ja.
Weil also niemand möchte wissen, ja, und dann habe ich meinen Finger da reingesteckt und das passiert. Sondern es reicht einfach zu sagen, ich habe einen tollen Abend irgendwie mit XY verbracht. Ne?
Ja. So. Das kann man sich, glaube ich, kann sich jeder vorstellen, dass man nicht immer ins Hyperdetail gehen muss.
Genau.
Wie groß der Penis jetzt wirklich war, spielt am Ende keine.
Genau.
Er war einfach groß genug. Ja.
Jedenfalls, also, das ist etwas, was wir den Leuten jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren, also Jahrzehnten kann man ja schon sagen, vorleben. Und wenn die Leute es doch nicht irgendwie machen, wie wir es ihnen zeigen, dann ist es halt so. Und das
ist das nicht mit einer gewissen Frustration verbunden?
Nee, ich finde es halt schade. Ich finde es halt schade, wenn ich halt sehe, irgendwie so banale Geschichten wie, wenn ich trete mit Nicole, also mit meiner Partnerin, trete ich irgendwie früher sehr viel, als wir waren quasi die allerersten, die irgendwie das hier in Deutschland gezeigt haben, was ich in Japan gelernt und gesehen habe.
Also so öffentliche Fessel-Sessions, wo dann die Leute zu gucken.
Genau. Ja. Das ist in den letzten Jahren, treten wir eigentlich nur noch auf irgendwelchen Messen auf.
Ja.
So. Das, was irgendwie halt die Leute sehen ja, wie wir das machen, aber sie schaffen es doch nicht. Also in der Bonnisch-Szene hast du doch meistens das Gefühl, die Fessler oder Fesslerinnen zeigen, wie toll sie fesseln können, und das Modell ist, könnte man eigentlich auch austauschen.
Ja.
So. Und das ist irgendwie, wir zeigen das die ganze Zeit, dass es um eine Liebesgeschichte geht.
Verstehe. Naja, klar, ich meine, es sollten ja beide irgendwie
davon haben. Genau. Ja, genau. Ja,
das Modell aber noch mehr als die fesselnde Person. Ja.
Genau. Keine und Ahnung. Ist auch irgendwie, also der richtige Stil ist auch, die Hauptperson auf der Bühne ist immer das gefesselte Modell und nicht der Fessler.
Okay.
Ja. Und wenn du die aber anguckst teilweise, dann denkst du so, ja toll, Zirkus der Eitelkeiten. Ne?
Na gut.
Aber
die Eitelkeit wird man wahrscheinlich nie herausbekommen aus dem Menschengeschlecht. Also, das ist wahrscheinlich.
Ja, ich meine gut, das, also man kann das auch. Arbeiten, ja. Also ich habe gegen eine gewisse Eitelkeit nichts, aber so bestimmte Sachen finde ich halt unnötig.
Ja, muss man dann per Regularium in den Griff bekommen.
Ja, geht nicht, kann man nicht.
Den Scheinwerfer schon mal erstmal nur aufs Model, nicht auf den Fesseln.
Genau.
Und der kriegt von vornherein einfach so und so, der darf
nicht ganz über den Kopf.
Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, Plastiktüte über den Kopf und so einen Leinenlumpen an, ja, damit er sich schon mal nicht.
Sacklein, meinst du?
Genau so. Gibt es denn, ich meine, wenn das schon, das ist ja nun wirklich extrem politisch, gibt es denn, wenn man sich dann in dieser Szene so lange bewegt wie du und diese ganzen Defizite der Gesamtgesellschaft immer so aufs Brot geschmiert bekommt, unabhängig davon, dass du schon mal Hausbesetzer warst und so, gibt es da nicht auch zwangsläufig immer diesen Gedanken, man müsste vielleicht doch am System noch auch arbeiten, um am Ende dann irgendwie, nicht den besseren Menschen, den gibt es ja nicht, aber um den Menschen doch ein bisschen freier wenigstens hinzubekommen oder so. Gibt es eine Verbindung zwischen SM oder BDSM-Szene und so politischen Utopien, also linken Gedankengebäuden, oder schließt
das grundsätzlich aus? Wir haben vor vielen, vielen Jahren mal eine Veranstaltung gemacht, Linke und SM.
Ach, da wäre ich gern dabei gewesen, aber nur als Zuschauer.
Ja. Wie heißt die Straße da, wo auch dieser Farbenladen ist, zwischen Schlump und Schanze?
Jetzt geht das wieder los.
Neue.
Egal.
Egal, ist auch
danke.
Egal. Da gab es irgendwie die Location, die irgendwie von, glaube, Mitchefin war eine Transfrau. Und das war irgendwie so ein schönes linkes Projekt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Der Name wäre natürlich das, interessant jetzt, aber egal.
Ja. Die hat das organisiert und wir hatten dann...
Neue Schäferkamp.
Genau. Ja. Wir hatten dann...
du Angeber!
Etwa
so viel zum 60, Thema Eitelkeit, ne? habt ihr es mitbekommen da draußen, ja?
60 Leute etwa, als die da waren.
Ja.
Und etwa Hälfte Linke und so. Die Linken haben nichts an der Diskussion beigetragen. Aber nach der Veranstaltung, wann habt ihr eure Partys?
Wann war das?
Das ist ja, ungefähr. Ja, das ist irgendwie 2005. 2006, okay. Also so in der Zeit gewesen.
Ne? Mittlerweile ist ja in der linken Szene das Thema Sexualität schon, finde ich, doch angekommen. Also
die Altstadt, in der Altstadt, die Häuser, die irgendwie.
Das Gängeviertel?
Gängeviertel, genau. Das Gängeviertel wollte ja auch mal SM-Partys machen und.
Ja, gibt es da nicht auch sogar so einen Sexshop mittlerweile?
Ja,
oder
ist auch schon lange. Ja, ja, nee, gibt's schon, ja, ja, gibt's schon lange. Da die aber das gerne irgendwie, wie ja so alles bei diesen Projekten, so nach dem Motto irgendwie, ihr macht das dann kostenfrei für uns, ne?
Spendenbasis, Digga.
Ja, und ich irgendwie halt schon lange aus dem Alter raus bin, dass ich irgendwie Sachen für lau mache oder gar Geld mitbringe. Haben wir gesagt, nee, das wird so nix, ne? Also wir müssen schon irgendwie, wenn wir sowas organisieren, dann müssen wir halt schon auch, da muss dann auch Eintritt genommen werden, wovon dann Honorare bezahlt werden können, ne?
Ja.
So, und wenn ihr das eben halt anders machen wollt, dann ist es sicherlich für euch in Ordnung, dann müsst ihr es eben halt auch anders machen, aber eben halt auch nur uns.
Okay.
So, also es gibt Sachen, wo wir, also wir haben, früher sind wir immer mal bei Partybetreibern gefragt worden, ob wir da auftreten. Und wir haben da halt feste Sätze, die stehen auf der Seite, was es kostet, wenn man uns bucht. Und es gab aber auch Partybetreiber, die wo wir wussten, das ist eine Party, die ist Nullsummenspiel, die verdient da nichts dran, der macht das einfach just aus Freude. Und da haben wir dann gesagt dann auch, ja, dann, weil der Party ist lustig gewesen, der Vertreiber ist lustig gewesen, den mochten wir, kannten wir auch schon länger und haben gesagt, komm einfach so.
Okay.
Ne? So, ja. Aber
nochmal konkret zu meiner Frage. Also hast du ganz persönlich, und jetzt reden wir wirklich nur von dir, hast du persönlich so eine Vision von einer anderen Gesellschaft, die sich dann auch wiederum in einer Verbindung zu dem, was du sexuell eben dir wünschst für die Menschheit, gibt es da irgendwie was, über das du nachdenkst? Oder hast du da die
du, ich bin eigentlich permanent am Nachdenken darüber, warum die Welt so scheiße ist.
Und da bist du ja natürlich bestens aufgehoben.
Das ist ja, weil ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, wie kann es sein, dass also gerade auch die Corona-Geschichte hat dazu geführt, dass viele Leute, mit denen ich gut längs kam, mit denen ich irgendwie teilweise auch zusammengearbeitet habe, dass die irgendwie für mich rausflogen, weil sie anfangen nur rumzuschwurbeln und rumzuspinnen.
Ja, ja. Ja. Einige abgedreht.
Und gerade, ich meine, wir haben irgendwie, ja, wir machen ja ganz normale Bondage-Workshops und wir haben über die Jahre aber immer auch mal so Veranstaltungen gemacht, wie Bondage und Tantra, mit Leuten aus der Tantra-Szene. Mhm. Und dieses etwas esoterisch angehauchte, die Leute scheinen wirklich irgendwie sehr leicht infizierbar zu sein mit diesen Geschichten.
Ja,
ja, empfänglich, würde ich sagen. Ich würde mal empfänglich sagen.
Ja, genau, empfänglich, genau. Und das fand ich sehr, 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 sehr beängstigend, dass die Leute, die eigentlich sonst, die wir als ganz normale Leute kennen, die
ja,
eigentlich auch korrekte...
In gewisser Art und Weise.
Genau,
ja, ja.
Genau. Ja. Und die dann irgendwie anfangen, irgendwie so am Rad zu drehen, ne? So. Oder auch so Sachen, also ich habe, wir hatten neulich, es gibt ein großes internationales Forum, FetLife für SM und Fetisch und so weiter, wo die Diskussionen im Vergleich zu vielen anderen Foren sehr zivil ablaufen. Also man geht halt nach den uralten Spielregeln, wie man im Netz miteinander diskutiert miteinander um und wenn einer das nicht tut, dann gibt's gleich irgendwie halt, hallo, hier sind die Spielregeln, verhalte dich bitte so, bla bla bla.
Ja.
Und das klappt relativ gut. Und da gab es eine Diskussion darüber, wie gehen wir damit um, wenn wir wissen, dass ein Partybetreiber irgendwie in der AfD ist oder Nazi ist oder ein Shopbetreiber oder ein Hersteller ja. irgendwie halt eine rechte Socke ist.
Ja.
So, jetzt was machen wir spannend. Da?
Ja. Na? Und?
So. Und natürlich wurde dann gesagt, ja, so, ne, dann gib doch mal eine Liste rüber. Und dann wurde gesagt, ja, wir können keine Liste rübergeben, weil das, wenn du so eine Liste öffentlich machst, dann kannst du ganz leicht irgendwie Probleme mit der Justiz kriegen, weil das erstmal möglicherweise Verleumdung ist, weil du der ja auch, du hast ja nicht die Parteibücher von den Leuten in der Hand, um zu sagen, du bist wirklich in der AfD, ne?
Ja, ja.
So, also nun ist einer meiner Leute, mit denen ich über die Jahre, der auch eigentlich immer nette Sachen bei mir gepostet hat, also wenn ich irgendwas geschrieben habe auf Facebook, der ist jetzt Kreisvorsitzender der AfD und wunderte sich dann, dass ich ihn rausgeschmissen habe als Freund.
Ja.
Ja.
Komisch.
Verrückt.
Dann sind wir die nochmal befreundet. Nein.
Verrückt. Tja.
So. Also, ich meine. Der
SM ist für alle da. Ne?
Ja. Erstmal. Ja, natürlich ja. ist für alle da. Es gibt ja auch Klüngel von Leuten, die es irgendwie total toll finden, wenn man wieder die 70er, die 50er Jahre hätte. Das, ne? Das ist so,
ja,
ne?
Das habe ich auch letztens gesehen.
So,
ja, weil dann auch der Sex wieder spannender ist.
Nee, nicht
bei der Sex. Gar nicht, glaube ich.
Nein, nein, nein. Ach, das geht so nach dem Motto, weißt du, ich bin Dominus, ne? Oder ein ja. Sir oder ein Herr.
Ja.
Und du bist meine Sklavin und jetzt gehst du in den Keller Bier holen und dann kredenzt du mir das Bier und dann kniest du dich hin und bläst mir einen. Während ich irgendwie Fernsehen gucke, Fußballspiel gucke.
Ja, es gibt
das
ja
ist dann total SM. Nein, das ist reaktionäre Kackscheiße.
Ja, diese
das wäre eigentlich das perfekte ja. Schlusswort. Aber wir wollen mit dir noch ein bisschen plaudern. Ja, nee, aber,
wollen wir nicht mehr. Es sind nämlich 26. Wir müssen jetzt einen Rap drum machen.
Ah, wir haben noch 4 Minuten.
Ja.
Ja, da kann ich nicht. So kann ich nicht arbeiten. Das halt, so kann ich nicht ficken und so kann ich nicht arbeiten. Das geht so nicht. Tut mir leid.
Solange du noch ficken kannst, ist auch gut, Freunde.
Das stimmt, das stimmt. Das ist richtig. Ja, ja aber das war das schöne Schlusswort. Nein, ja. aber doch eins noch. Weil du gerade gesagt hast, du denkst die ganze oder du denkst viel darüber nach, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ja, bist du denn schon auf einen Lösungsansatz gekommen? Also hast du eine Vision, wenn du mit dem Zauberstab uns alle so kurz antitschen könntest. Was müsste denn passieren, damit wir endlich ins gute, schöne, helle hinüberdriften könnten?
So viel, das wüsste ich gar nicht, wie man das alles auf die Reihe kriegen sollte.
Das reicht ja nicht für 4 Minuten.
Nee.
Nee.
Na gut.
Also,
ich würde sagen.
Also ich wünsche mir, dass die Leute einfach mehr miteinander reden über das, was sie wollen. Und dazu müssen sie sich erstmal für sich selber hinsetzen, um rauszukriegen, was sie denn wollen. Das ist, ich sag das immer bei den Kursen, wenn irgendwie halt die Leute zum Bonnisch-Kurs beispielsweise, sage ich immer, bevor ihr anfangt, miteinander zu fesseln, solltet ihr euch überlegen, was ist jetzt eigentlich mein Wunsch? Was will ich denn eigentlich jetzt erleben?
Ja.
So, ne? Und dann gibt es halt Leute, die sagen, oh ja, irgendwie, ich möchte eine tolle Fotosession haben, Fotos für Facebook. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ich möchte gerne gefesselt werden, aber alles so ganz sanft, so ein bisschen Tantra-mäßig. Und dann gibt es die Leute, die sagen, also ich möchte so gefesselt werden, dass ich nicht rauskomme und dass ich mich richtig wehren kann.
Ja.
Und dann gibt es die Leute, die sagen, ganz banal wie ich, als Bett bin und durchvögeln. Hab extra nicht ficken gesagt.
Ja.
Sehr gut. Es hat gut geklappt.
Stimmt. Und das musst du aber vorher für dich klar haben.
Ja, klar.
Und wenn du das für dich klar hast, dann kannst du das deinem Partner oder deiner Partnerin sagen.
Ja.
Und dann musst du halt gucken, was du dann wiederkriegst. Und wenn die eine sagt, irgendwie, ich wollte eigentlich, hat er eher an Sex, gefesselten Sex gedacht. Und der andere sagt, ja, ich wollte eigentlich Fotos für Facebook machen. Mhm. Da gibt's keine Schnittmengen. Da muss man irgendwie darüber diskutieren, wie man das regelt. Ob man sagt, okay, jetzt machen wir erstmal ein paar Fotos für Facebook und dann machen wir Sex. Oder heute machen wir dies, morgen machen wir das. Mhm. Weiß der Geier. Mhm. Aber das ist eigentlich letztendlich die Basis. Man muss erstmal klären. Was ist eigentlich mein Wunsch, was ist mein Ziel? Und die Leute haben schon mal Schwierigkeiten, einfach zu sagen, das ist das, was ich mir wünsche. Männer ganz speziell können ganz häufig nicht sagen, was sie eigentlich wollen.
Mhm.
Ne, die können irgendwie, in den Beziehungen ist es ganz häufig so, dass die Frauen was sagen müssen, weil die Männer irgendwie gar nicht wissen, was sie sagen wollen, also was sie haben wollen.
Ja. Ne? So. Ich würde ja empfehlen, weil man ja nicht immer so mit anderen Menschen alles herausfinden kann. Das ist ja auch ein bisschen fies, wenn man dann erstmal Leute so als Probematerial, ja, gewissermaßen heranzieht, würde ich sagen. Die erste Regel ist für Jugendliche vor allen Dingen, ja, viele Filme gucken, Und ich rede jetzt von echten Filmen und nicht nur von Porno-Sequenzen. Ja, viele Filme gucken und viele Bücher lesen.
Ja.
Da kann man nämlich schon viel herausfinden.
Ja, genau. Ja, deswegen machen wir ja auch Bücher, ne?
Ja. Und da ist am Ende das Buch ein guter Freund. Da kannst du nämlich, ohne andere Menschen zu verletzen, ganz entspannt herausfinden, ob dich das geil macht oder nicht. Punkt.
Genau. Ja.
Das war das Schlusswort.
Auch ein gutes Schlusswort.
Eigentlich hat ja der Gast das Schlusswort, aber tut mir leid.
Ja.
Da bin ich einfach mal dominant.
Also, ja? Ich meine, ich habe noch ein Schlusswort, was immer gut kommt. Letzten Endes, zu dem, was ich alles erzählt habe. Pervers ist man nur, wenn man keinen mehr findet, der da auch Bock drauf hat.
Okay, gut.
Habe ich getoppt, ne?
Ja, ja, wir verneigen uns tief. Wir verneigen uns tief. Das war wunderschön, mein Lieber. Ganz vielen Dank. Ja. Und ihr da draußen, habt euch lieb, aber redet miteinander.
Ja, immer, ne? Reden.
Genau. So wie Hagi und ich.
Ja, erst reden.
Dann
kloppen. Wie immer nach Podcast.
Tschüss.
Ciao.
Oh, jetzt aber schnell. Ja.